SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Iris Zachenhofer kommt aus Österreich, arbeitet an einem großen Krankenhaus in Wien, ist Neurochirurgin und Psychiaterin. Heute Vormittag bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, hallo.
Wir reden heute zumindest eingangs der Sendung über Schamanismus. Ein Thema, mit dem Sie sich als Schulmedizinerin beschäftigt haben. Warum eigentlich?
Weil wir in der Schulmedizin immer wieder Fälle sehen, also von unterschiedlichen Erkrankungen, psychischen Erkrankungen, körperlichen Erkrankungen, wo man einfach sagt, man steht schulmedizinisch an. Also und wirklich viele Menschen gesehen, die jahrelang, manchmal auch jahrzehntelang psychotherapeutisch behandelt worden sind und die gar nicht besser werden oder eher schlechter. Und ich glaube, es geht dann ein bisschen darum, dass man sagt, man versucht jetzt einen Schritt zurückzutreten und vielleicht für die Menschen was anderes zu finden, was vielleicht passender ist als für die Schulmedizin.
Sie hatten, glaube ich, biografisch gesehen ein Schlüsselerlebnis, was Schamanismus angeht. Ein mexikanischer Schamane hat Ihnen Dinge aus Ihrem Leben, aus Ihrer Vergangenheit erzählt, die er gar nicht wissen konnte. Habe ich das korrekt zusammengefasst?
Genau, ja. Also ich muss dazu sagen, ich bin Schulmedizinerin. Also ich komme auch von einem chirurgischen Fach. Ich habe eigentlich mit solchen Themen gar nichts zu tun und mich auch überhaupt nie dafür interessiert. Es war dann so, dass mein Chef früher an der Uniklinik in Wien eine Studie geplant hat, wo die eben quasi mit Schamanen EEG machen wollten und so. Und er hat noch einen Schamanen gekannt. Und mein Chef hat mir dann gesagt, so quasi, ich soll mal zu dem gehen und er wird mir das auch zahlen, weil ich da mehrere Krisen gehabt habe. Und ich bin dann bei dem gewesen, eben wirklich sehr skeptisch und voreingenommen. Und ja, das war so, der hat sich in eine leichte Trance versetzt und hat über mich geredet, als ob er mich seit Kind kennen würde. Also der hat irgendwie alles gewusst von meinen Kindern, von meinen Beziehungen, welche Probleme ich im Job habe.
Und er konnte es nicht wissen. Also das ist gesichert, dass er es nicht wissen konnte. Nein, eigentlich, weil niemand mit ihm vorher drüber geredet hat.
Nein, der hat auch Sachen gesagt, die ich träume. Das kann keiner wissen, also ich selbst. Okay. Und da bin ich dann schon zum Nachdenken gekommen. Also da war dann irgendwie so, dass ich mir einfach dachte, okay, vielleicht gibt es Sachen, die man doch nicht schulmedizinisch erklären kann.
Also das hätte mich zugegebenermaßen auch zum Nachdenken gebracht. Ich habe eine ganz andere Erfahrung mit Schamanismus gemacht. In der Mongolei waren wir mal bei einem Schaman. Da ist mir als erstes aufgefallen, dass der eine Satellitenschüssel auf dem Dach hatte. Okay. Und als wir dann bei dem Schamanen im Haus waren, lief RTL 2. Dann dachte ich, möglicherweise stimmt da was nicht. So. Aber gut, das war's dann auch. Ansonsten, Frau Zachenhofer, haben Sie sich dann auch mit einer Frau, wie soll ich es formulieren, zusammengetan? Andrea Kauf, die aus dem Chiemgau kommt und mit Schamanismus was zu tun hat?
Die ist als erste Europäerin im koreanischen Schamanismus initiiert worden quasi. Also die hat eben selbst diese Schamanenkrankheit entwickelt. Also das ist eben, kann eben auftreten, wenn man Schamane wird und ist eben in Korea zum Schamanen initiiert worden quasi.
Was heißt initiiert?
Das ist dieses Ritual, wo Menschen quasi ihre Berufung zum Schamanen akzeptieren. Also man kann Schamanismus nicht lernen, sondern man bekommt es entweder vererbt oder man wird irgendwie dazu berufen. Aber das ist eben ganz wichtig. Okay. Also man kann keinen Kurs machen, dass man Schamane wird.
Die Schamanentherapie, das ist der Titel des Buchs, das Iris Zachenhofer geschrieben hat, Ärztin und Psychiaterin aus Österreich. Frau Zachenhofer, im Schamanismus gibt es keine Zufälle. Also mit anderen Worten, logischerweise, es ist auch kein Zufall, dass wir jetzt hier um 10 Uhr und 23 Minuten zusammensitzen.
Ja, es muss irgendeine Bedeutung haben, oder?
Naja, also wenn der Satz stimmt, dann gibt es keine Zufälle, dann muss alles irgendwie eine Bedeutung haben. Aber ich interpretiere Ihr Lachen so, dass Sie daran 1:1 nicht glauben. Ich glaube jedenfalls nicht dran, wenn ich das sagen darf.
Also ich glaube an Sachen, die ich sehen kann, prinzipiell. Ich muss halt auch sagen, seit ich mit der Andrea Kauf zusammenarbeite, dass ich viele Sachen gesehen habe, wo einfach jetzt zum Beispiel Menschen behandelt worden sind, die wirklich vorher keine Erfolge gehabt haben, wie zum Beispiel ein Kind, was seit Jahren Neurodermitis hat und bei allen Dermatologen war und immer mit Cortison, Schlafmittel, damit sie es nicht aufkratzt in der Nacht und so. Und die dann von der Schamanin behandelt wird und die dann gesagt hat, okay, auf dem Kind ist irgendwas noch gelegen von der Schwangerschaft. Und das war dann weg.
War weg?
Das war weg, ja. Und ich habe diese Krankengeschichte gelesen von dem Kind. Ich habe gesehen, wo die überall war und so. Und die ist behandelt worden und das ist nie wiedergekommen. Und das sind Sachen, die ich... wo man sagen kann, okay, man weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es funktioniert.
Also Sie schildern auch in Ihrem Buch den Fall eines österreichischen Journalistenkollegen, der über viele Jahre immer an heftigsten Migräneattacken gelitten hat, bis ein Schamane ins Spiel kam und was mit dem veranstaltet hat?
Na, der hat seit seinem 12. Lebensjahr Migräne gehabt und auch unterschiedlich von unterschiedlichen Neurologen, Psychologen, alles behandelt, nichts geholfen. Und der dann eben von sich aus zur Schamanin gegangen ist. Und sie hat bei ihm gesehen, dass es irgendeinen Unfall gegeben hat in der Kindheit. Und er hat aber zuerst das abgestritten und gesagt, na Blödsinn, da war nie was und so. Im Endeffekt war das so, dass er bei einem Unfall beteiligt war, weil seine Oma gestorben ist, wie er 12 Jahre alt war. Und diese Schuld seither mit sich tragen hat und das jetzt irgendwie vor sich selbst verleugnet und verdrängt hat, mehr oder weniger. Ja. Aber diese Last hat irgendwie anscheinend diese Migränebeschwerden gemacht.
Und dann war es weg? Als es thematisiert wurde, er als Junge sitzt hinten im Auto, veranstaltet irgendwas, der Opa dreht sich um oder geht nach hinten. Und dann verreist er das Steuer und dann gibt's den Unfall und die Großmutter vorne sitzt und stirbt und der Junge gibt sich sozusagen die Schuld oder eine Teilschuld.
Ja, wobei es aber nicht nur das Wissen war, sondern Andrea Kalf arbeitet auch so, dass sie sagt, sie arbeitet mit den Händen und diese Hände wirken irgendwie wie ein Großstaubsauger. Das heißt, sie kann Dinge aus Menschen rausnehmen, also sie beziehungsweise die Spirits, mit denen sie arbeitet, und in sich aufnehmen. Und die auf den Menschen liegen eben, über diesen Journalisten.
Okay, jetzt hat es in diesem Fall funktioniert, jetzt hat es offenkundig, Sie haben den Fall des Kindes mit Neurodermitis angesprochen, hat es auch funktioniert, aber eine wirklich nachvollziehbare, logisch argumentative, nachvollziehbare Erklärung für all das gibt es nicht.
Also wir können im Prinzip nur beschreiben, was wir sehen. Also wir planen auch eine Studie, wo man wirklich sagt, man vergleicht unterschiedliche Patienten, die da freiwillig teilnehmen möchten und schaut sie dann an, wie wirkt die Behandlung in psychologischen Tests oder auf den Puls oder auf den Schlaf. Also wir können quasi die Folgen sehen, aber alles andere, das ist eine spirituelle Frage.
Ich vermute mal, dass im Kreis Ihrer Kolleginnen und Kollegen das Thema Schamanismus eher auf Skepsis denn auf Zustimmung stößt oder gestoßen ist? Oder täusche ich mich da?
Die Skepsis ist allgemein jetzt relativ groß, so in der Bevölkerung kommt man vor. Bei mir, die Kollegen und im privaten Umfeld, die Leute sind eher überrascht, weil ich ja im Prinzip sehr bodenständig bin und mit spirituellen Themen genau gar nichts zu tun habe. Aber wie gesagt, also Schamanismus ist ganz eine alte Methode, die kommt jetzt nicht aus der Esoterik-Ecke. Und im Prinzip sehe ich schon, dass viele Menschen echt verzweifelt sind und irgendwie Hilfe suchen. Und deshalb haben wir uns auch zusammengetan.
In welchen Ländern spielt Schamanismus denn eine große Rolle, beispielsweise?
Naja, zum Beispiel in Südamerika ist es so, dass die Menschen primär zum Schamanen gehen und da gibt es auch fast keine Ärzte. Also die gehen jetzt wirklich nur in großen Notfällen zum Arzt und würden jetzt zuerst zum Schamanen gehen. Und also im Prinzip genau umgekehrt als bei uns.
Was qualifiziert denn diesen Schamanen? Also warum kann der sich Schamane nennen?
Na, einen echten Schamanen erkennt man daran, dass man dem nichts sagen braucht. Also man muss jetzt nicht irgendwie hingehen und sein Problem erzählen, sondern die Frau Kalf zum Beispiel sagt, wenn sie jemanden sieht, sie sieht durch die Menschen durch. Also sie sieht wie Röntgenbilder. Also man muss einem Schamanen nichts sagen, der weiß von selbst alles.
Das ist für jemanden, der sozusagen aus unserer westlichen Kultur kommt, außerordentlich unbefriedigend, wenn ich das so sagen darf.
Naja,
dass es einen gibt, der einfach alles weiß. Punkt. Und jetzt?
Na, sagen wir so, er sieht halt die Probleme. Und ich glaube, da ist eben die Zusammenarbeit wichtig. Weil wir haben auch so, zum Beispiel, es kommt jetzt jemand mit einem Tumor. Wir können in der Schulmedizin, wir können den Tumor behandeln, wir können rausschneiden, wir machen eine Strahlentherapie, machen eine Chemotherapie. Was jetzt wirklich dahinter steht, wissen wir nicht. Letztendlich behandeln wir symptomatisch. Der Schamane kann sich mit den Ursachen vielleicht auch auseinandersetzen, warum dieser Tumor entstanden ist.
Das kann er machen, aber den Tumor bringt er ja nicht weg, mit Hand auflegen.
Ja, deshalb müssen wir eben zusammenarbeiten. Also deshalb, die Frau Kalf zum Beispiel behandelt Menschen auch nur, die wirklich auch zum Schulmediziner gehen. Also das ist, da geht es nicht um irgendeine Wunderheilung, sondern dass man sagt, wie man gemeinsam das Beste für die Menschen erreichen kann. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie kompetitiv sein, sondern wir wollen uns ergänzen einfach, weil wir glauben, dass wir dadurch viel weiterkommen. Da geht es auch darum, dass man in der Schulmedizin eine gewisse Arroganz ablegt und sagt, okay, wir können alles, oder? Mhm. Das können wir nicht.
Ist das auch Ergebnis oder anders formuliert, ist es auch der Punkt, an den Sie als Schulmedizinerin irgendwann mal gekommen sind, dass Sie gesagt haben, also außer Antibiotika, Cortison und einer immer heftiger werdenden Apparatemedizin, ist da nicht mehr viel?
Ja, also ich glaube, es gibt einfach Fälle, wo man sagt, okay, wir haben jetzt schulmedizinisch alles gemacht, die Menschen sind austherapiert und man kommt nicht weiter. Und die Gefahr ist aber dann, dass die dann selbst irgendwie jemanden suchen und dann bei irgendwelchen Scharlatanern landen.
Wobei ich vermute, diese Kombination der Zusammenarbeit, Schamanismus auf der einen Seite, klassische Schulmedizin auf der anderen Seite, die gibt es jetzt auch nicht sehr häufig, oder? Kennen Sie da Fälle?
Nein, ich glaube, das ist wirklich neu und das ist auch das Wichtige. Und ich glaube aber, dass das schon die Zukunft ist, dass die Medizin, wenn sie in die Richtung geht, wirklich sehr weit kommen kann, weil man so den Menschen irgendwie von mehreren Seiten anschaut, von unterschiedlichen Dimensionen.
Wenn sich Frau Zachenhofer, eine Schulmedizinerin wie Sie, mit Schamanismus beschäftigt, wie weit dringt er dann in diese spirituelle Welt ein?
Ich bin nicht die Schamanin. Die Andrea ist die Schamanin. Ich sehe das ja nur am
Rande.
Also
um das nochmal zu sagen, Andrea Kauf ist eine Frau, die, ich glaube, mit koreanischem Schamanismus sehr viel zu tun hat, aus dem Chiemgau ursprünglich kommt, jetzt auf Sardinien lebt und inzwischen nicht nur eine gute Bekannte, sondern vielleicht auch eine Freundin von Ihnen ist.
Mhm. Ja. Und die Frau Kalf sagt auch, also die Menschen, die sie behandelt oder heilt, das macht nicht sie selbst, sondern das machen ihre Spirits, also ihre Geister quasi.
Sie ist das Medium.
Sie ist das Medium oder sie ist das Gefäß oder das Sprachrohr von den Geistern. Das hat jetzt nichts mit ihrer Persönlichkeit zu tun, und sondern sie gibt nur diese Information weiter, die die Geister ihr geben quasi über den Patienten.
Sie sehen oder Sie vermuten möglicherweise eine gewisse Skepsis bei mir.
Ich kann das sehr gut verstehen, weil mir ist es auch genauso gegangen wie Ihnen, also bevor ich mich mit dem Thema wirklich beschäftigt habe. Aber es ist ein sehr sensibles Thema. Also ich glaube, die Gefahr liegt einfach darin, dass wirklich viele Leute rumlaufen, die keine Schamanen sind und sie aber als Schamanen verkaufen und die einfach das Leid von den Menschen ausnützen.
Also es gibt, wenn ich das sagen darf, fürchterliche Scharlatane in dieser Branche. Ich erinnere mich lange her, ich habe mal eine Sendung gemacht, da ging es darum, dass Eltern in Verzweiflung über den Tod ihres Kindes bei irgendwelchen Figuren gelandet sind, die denen dann versprochen haben, Kontakte ins Jenseits zu machen und Kontakte mit dem verstorbenen Kind aufzunehmen. Und es war ganz schrecklich.
Ja, das glaube ich. Das ist furchtbar, also dass es dann ausgenützt wird. Aber wir müssen halt auch sehen, dass es Schamanen, also echte Schamanen schon sehr lang gibt. Und die haben ja früher auch, die haben ja den Menschen das Wetter vorhergesagt oder die wo die Fischfänge sind oder wo die jagen sollen. Also solche Sachen, das hätte niemals überleben können, wenn da nichts dahinter wäre.
Ja, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Und möglicherweise für frühere oder andere Gesellschaften, die auch eine andere Form von Zusammenleben haben, hat es ja auch gepasst, aber passt das in unsere digitalisierte, globalisierte Hightech-Welt?
Naja, ich glaube, der Bedarf und die Suche ist bei den Menschen schon sehr groß. Nur ist es halt meistens so, dass die Menschen wirklich erst beim Schamanen landen, wenn sie in einer echten Notsituation sind. Und wenn das dann kein richtiger Schamane ist, dann haben sie ein Problem.
Ja, das deckt sich, was Sie gerade gesagt haben, auch mit einigen Mails, die wir jetzt von Hörerinnen und Hörern bekommen haben. Nur zwei Beispiele. Die Frage, ein Hörer oder jemand, der einen entsprechenden Patienten kennt, ALS, also furchtbare Nervenerkrankung, quasi austherapiert, könnte ein Schamane helfen? Oder Frage, Kind, Neurodermitis, extreme Form, eigentlich auch austherapiert, könnte da ein Schamane helfen, aber welche Antwort kann man da geben, Frau Zachenhofer?
Die Antwort ist immer sehr individuell. Das kann auch die Frau Kalf im Vorhinein nicht sagen, sondern wirklich erst, wenn sie mit den Menschen arbeitet. Also man kann jetzt nicht allgemein sagen, das wäre auch irgendwie anmaßend, wenn man sagen würde, der Schamane kann das und das heilen, sondern das ist immer sehr individuell und kann auch sie erst beantworten, wenn sie mit den Menschen arbeitet.
Das heißt, wenn jemand das macht, dann macht er das schon auch auf persönliches Risiko.
Wie gesagt, also die Frau Kalf arbeitet mit Menschen nur, die sie auch schulmedizinisch behandeln lassen. Also sie würde jetzt nicht zum Beispiel jemanden behandeln, der sagt, ich habe einen Tumor, aber ich halte nichts für Schulmedizin, weil das wäre fahrlässig. Ja. Also es geht immer um die Ergänzung. Okay. Also es geht darum, dass man es gemeinsam macht.
Sie arbeiten in einer großen psychiatrischen Klinik in Wien. Welche Patienten haben Sie? Was sind Ihre Arbeitsschwerpunkte?
Im Prinzip hauptsächlich Suchtpatienten, wobei ja eben die Sucht meistens die Spitze vom Eisberg ist. Also die Sucht ist dann eben die Möglichkeit, wie die Menschen sich selbst behandeln beziehungsweise ihre anderen Probleme behandeln.
Oder zudecken mit der jeweiligen,
genau,
Sucht.
Ja.
Also die klassisch Alkohol vermutlich auf der einen Seite und dann die diversen illegalen Drogen auf der anderen?
Die illegalen Drogen... Ich glaube aber jetzt auch, dass es also unterschiedlich ist. Es gibt auch Menschen, die quasi mit zu viel Essen sich irgendwie betäuben. Also das gibt es auch. Man kann Emotionen auf unterschiedliche Arten regulieren und Substanzen sind halt die schnellste Möglichkeit.
Haben Sie auch so, wie soll ich es formulieren, gemischte Patienten, also Alkohol plus Drogen, oder ist das eher die Ausnahme?
Haben wir auch, aber meistens ist es irgendwie entweder oder es gibt auch eine Suchtverlagerung, dass jemand zuerst die eine Sucht hat und dann die andere, also da gibt's alles Mögliche.
Wann sind Sie in der Therapie erfolgreich und wann tun Sie sich schwer?
Also was immer sehr wichtig ist, ist das Umfeld, was die Patienten haben. Es ist ein Riesenunterschied, ob jetzt jemand ganz alleine ist oder vielleicht nur einen abhängigen Freundeskreis hat oder ob jemand wirklich eine funktionierende Familie hat, die ihn unterstützt. Also das macht sehr viel aus. Und auch, wie weit die Menschen an sich arbeiten möchten quasi.
Ja. Ist die Akzeptanz der Gesellschaft, ob jetzt nun in Österreich oder in Deutschland, größer geworden gegenüber Menschen mit psychischen Problemen?
Ich glaube insgesamt schon, aber die Akzeptanz ist trotzdem noch nicht sehr groß. Also da muss man schon noch sehr viel dran arbeiten. Also es ist in den Vereinigten Staaten zum Beispiel ist auch viel normaler, dass man zum Psychotherapeuten geht. Da wird es eher als eine Art Coaching gesehen, dass man sich Unterstützung sucht. Bei uns ist das, da muss man schon wirklich ein großes Problem haben und so. Also da fehlt schon noch einiges.
Esssucht, eigentlich müsste das ja Ihr Thema sein, weil Sie sich so viel mit Abnehmen und Diäten beschäftigt haben. Warum Esssucht nicht einer Ihrer Arbeitsschwerpunkte?
Ich glaube, es gibt unterschiedliche Ursachen für Übergewicht, aber es gibt sicher dieses süchtige Essen, dass man quasi zu viel isst, einfach um sich irgendwie besser zu fühlen, um sie zu belohnen und so ähnlich, wie man es bei jeder anderen Sucht auch macht. Also ich bin ja eher zufällig in das Thema reingerutscht, weil ich habe 5 Schwangerschaften hinter mir und immer wieder Gewichtsschwankungen gehabt und bin so mit einer Kollegin mal darauf gekommen, dass wir gesagt haben, wir schreiben ein Buch, wie es eigentlich funktioniert.
Und Sie hatten, glaube ich, auch mal biografisch gesehen das Problem, dass Sie als Ärztinnen im Krankenhaus waren, eigentlich immer stresstechnisch am Limit. Und womit belohnt man sich dann auch in einem Krankenhaus dann möglicherweise mit Essen, mit dem Ergebnis, wenn ich so indiskret fragen darf, dass Sie wie viele Kilo plötzlich mehr hatten?
Ich weiß nicht, ich habe mich nicht mehr abgewogen.
So heftig.
Ja, das Schlimme ist ja dann auch, wenn man weiß, wenn man eigentlich theoretisch alles weiß, was man machen soll und was man nicht machen soll und trotzdem funktioniert es nicht. Und ich glaube, das ist auch das größte Problem.
Essen kann, Frau Zachenhofer, wir wissen es alle, süchtig machen. Und es gibt, glaube ich, auch inzwischen unfassbar viele Studien, die das genau nachweisen und belegen.
Das stimmt und das ist aber relativ neu. Und es ist auch wirklich wichtig, dass Essen süchtig machen kann. Also bestimmte Nahrungsmittel, vor allem eben Sachen, die jetzt irgendwie besonders industriell verarbeitet sind. Also Chips, Kuchen aus dem Plastiksack, solche Sachen. Also man wird jetzt nicht süchtig nach Grundnahrungsmitteln oder nach Fleisch oder Eiern oder so, sondern wirklich nur nach diesen ganz designten Lebensmitteln quasi. Und
Sie haben, ja.
Das ist auch gut, dass es jetzt immer bekannter wird, weil damit ist auch ein bisschen der Druck von uns weg.
Also das mit den Chips ist ja eigentlich eine Hundsgemeinheit. Also da stehen die da und dann isst man 1, 2, 3 und könnte eigentlich sagen, reicht mir jetzt. Aber dann isst man die Packung leer. Warum?
Ja, weil die Chips so entworfen werden von der Lebensmittelindustrie. Also der Plan ist ja, dass wir die ganze Packung essen. Ich kenne auch niemanden, der nicht die ganze Packung isst.
Welche Stoffe sind da drin, die mich dazu bringen, das ganze Ding zu essen?
Na, es ist so die Kombination von Fett und Salzig oder zum Beispiel die Kombination von Fett und Süß. Es sind Geschmäcker, die süchtig machen und dann werden die auch so entworfen, dass die halt bestimmt cracken oder so, dass es uns besonders gut schmeckt und dass wir die ganze Packung essen. Ja. Aber da ist eben wichtig, dass wir den Druck ein bisschen von uns wegnehmen, weil da können wir eigentlich nichts dafür.
Es hat, glaube ich, auch schon mal Versuche mit Ratten gegeben, wo man festgestellt hat, dass Ratten auf bestimmte Lebensmittel oder auf bestimmte Stoffe in Lebensmitteln ähnlich reagiert haben wie auf Heroin oder auf Kokain.
Ja, da gibt es diese Versuche mit den Ratten, wo man den Ratten Heroin, Kokain und Oreo-Kekse zeigt und die nehmen immer die Oreo-Kekse. Und vor allem, sie essen es auch so wie die meisten Menschen, sie klappen es auf, schlecken die weiße Fülle und essen dann den Rest. Also die merken, dass das im Hirn so ähnlich wirkt wie Drogen quasi. Also es wirkt genauso schnell, ja, und beruhigend und deshalb nehmen die Oreo-Kekse.
Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, dass Sie im Krankenhaus stressbedingt ein paar Kilo zugenommen haben. Und uns interessiert natürlich jetzt vor allem, wie Sie die Kilo wieder weggekriegt haben.
Na, ich habe mich dann wirklich sehr damit beschäftigt, wie eigentlich Abnehmen mit der Psyche und mit unserem Gehirn zu tun hat. Weil meistens ist es ja so, dass man schon weiß, dass man weniger essen soll und mehr Sport machen. Ich meine, da fängt eher zum Gähnen an. Aber es geht wirklich darum, wie unsere Emotionen damit zusammenhängen und wie wir ein bisschen unser Verhalten steuern können quasi. Und so bin ich eben damals zu dem ersten Buch gekommen eigentlich, dass wir gesagt haben, wir schreiben das mal zusammen, wie man bestimmte Strukturen im Gehirn ausnützen kann, um da eben quasi abzunehmen.
Zum Beispiel?
Na, zum Beispiel, dass man weiß, dass Verhalten jetzt nicht von einem Tag auf den anderen geändert werden kann. Also man muss Verhalten neu lernen. Es hilft jetzt nichts, wenn man sich vornimmt, ab morgen mache ich mein Leben anders und alles ist neu, sondern ich muss das neue Verhalten erst lernen. Okay. So ähnlich wie man Fahrradfahren lernt. Da fliegt man auch um und steht wieder auf, aber man hört nicht sofort wieder auf. Und beim Abnehmen ist es genauso.
Ihr Thema, welche Rolle spielt das Gehirn beim Essen und dann logischerweise auch beim Abnehmen oder beim Abnehmen wollen? Also es gibt diesen berühmten Hypothalamus, der da welche Rolle konkret und genau spielt?
Das ist in unserem Gehirn sowas wie eine Kontrollstelle, das ihm alles misst, also Blutdruck, Kreislauf und eben auch den Blutzuckerspiegel. Und wenn jetzt der Blutzuckerspiegel irgendwie zu weit unten ist, dann schlägt der Hypothalamus Alarm. Also dann wird ihm quasi alles aktiviert, damit man wieder irgendwas isst.
Das heißt, wenn ich jetzt anfange, weil ich Hunger habe, irgendwie halbe Tafel Schokolade, dann bin ich erstmal wunderbar hormontechnisch dabei. Und dann geht aber der Blutzuckerspiegel relativ schnell abwärts?
Also zuerst eben rauf durch den vielen Zucker, Klar. Dann sendet der Körper Insulin aus, aber zu viel Insulin quasi. Also und deshalb sinkt der Blutzuckerspiegel dann ganz weit runter, noch niedriger als wie er vorher war. Und das misst der Hypothalamus dann und sagt dann quasi dem Gehirn Lebensgefahr.
Große Not.
Große Not, ich muss unbedingt was essen. Und das ist ein Überlebensdrang, da kann man fast nicht widerstehen dann. Also das ist wirklich schwierig.
Dann gibt es diesen präfrontalen Kortex, der wofür da ist?
Das ist unser Vernunftshirn. Also,
wo sitzt das Ding?
Das sitzt so quasi im vorderen Bereich und das ist dieser Teil vom Hirn, der eben quasi zuständig ist für unser Planen, für unsere Organisation, für unsere Diätpläne eben auch. Also ich möchte jetzt abnehmen, möchte im Sommer wieder gut ausschauen und so.
Ja.
Das ist eben der präfrontale Kortex.
Aber dieser Kortex und der Hypothalamus sind ja eher in einem Konkurrenzverhältnis dann zueinander.
Das ist eher zwischen dem präfrontalen Kortex und dem Belohnungssystem. Also Belohnungssystem ist dann eben dieser Teil vom Gehirn, der Genuss möchte, der ihm sagt, okay, gönn dir jetzt die Sachertorte und du hast das verdient.
Ist das dieses limbische System?
Das limbische System ist für Emotionen, das arbeitet sehr stark zusammen
mit dem
Belohnungssystem. Und da ist eben wichtig, das Belohnungssystem, also der Mensch hat von allen Säugetieren das größte Belohnungssystem. Also wir sind wirklich dafür gemacht, ja, zu genießen und belohnt zu werden. Deshalb funktioniert das auch nicht, wenn wir uns kasteien wollen.
Okay, und was mache ich jetzt? Wie bringe ich jetzt diese ganzen Dinger in meinem Kopf so zusammen, dass ich dann entsprechend abnehme, so wie ich es will?
Na, wichtig ist einmal zu akzeptieren, dass wir ein Belohnungssystem haben und dass wir uns nicht kasteien können. Das heißt, wenn wir jetzt vorhaben, dass wir irgendwas an unserem Lebensstil ändern wollen, dann muss das immer irgendwie mit Genuss verbunden sein. Das heißt, es macht jetzt wenig Sinn, wenn ich mir vornehme, ich esse nie mehr im Leben Schokolade, weil das wird nicht funktionieren. Also das ist unrealistisch.
Na, vielleicht, wenn man der Typ des Extremmasochisten ist, also der Freude am Leiden hat, dann könnte es ja funktionieren.
Ja, aber die haben kein Übergewicht.
Ach so, da müssen sie auch nicht abnehmen, das stimmt.
Also die so kontrolliert sind oder gern leiden, die haben meistens kein Übergewicht.
Ja, was vielleicht noch ganz wichtig ist, dass man auf Zwischenmahlzeiten verzichten sollte. Ich frage deshalb, weil eine Zeit lang hieß es ja, das mit den drei Mahlzeiten ist eigentlich Quatsch, lieber viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt.
Also ich glaube, dass bei den meisten Menschen auch zwei Mahlzeiten ausreichen. Das ist aber sehr individuell. Nur glaube ich, dass es einfach wichtig ist, dass die Mahlzeiten, die man isst, dass man die irgendwie zelebriert, dass man sich Zeit nimmt, dass man am besten in Gemeinschaft isst und nicht irgendwie auf der Straße was runterschlingt. Das bringt es einfach nicht.
Aber da gibt es keine feste Regel, an die man sich zu halten hat. Das muss letztlich schon jeder für sich selber rauskriegen.
Ich glaube, jeder Mensch ist einfach unterschiedlich und man kann auch nicht sagen, Frühstücken ist besser als Abendessen. Das muss jeder selbst sagen, was für ihn am besten passt.
Wenn wir über das Abnehmen sprechen, Frau Zachenhofer, hilft gutes und richtiges Schlafen?
Also das ist ganz wichtig. Ja. Es ist nämlich so, dass unsere Stresshormone, also das Cortisol, werden am stärksten abgebaut zwischen 10 am Abend und Mitternacht. Das heißt, wenn wir jetzt immer nach Mitternacht schlafen gehen und zu kurz schlafen, dann haben wir einen erhöhten Spiegel an Stresshormonen und fühlen uns einfach schlechter. Und das gleichen wir dann ganz gern aus, indem wir halt irgendwie was essen, wodurch wir uns besser fühlen, bevorzugt irgendwas Süßes oder so. Also wenn man jetzt wirklich immer zu kurz schlaft und zu spät schlafen geht, dann hat man eine viel schlechtere Prognose mit Abnehmen.
Gut, das ist möglicherweise auch noch aus anderen Gründen nicht so gut, wenn man zu wenig Schlaf hat. Aber das ist eine gesicherte Erkenntnis, je mehr vor Mitternacht, desto besser dann auch im Zusammenhang mit Abnehmen wollen.
Also man kann das auch nicht nachholen, weil viele glauben dann auch, sie können in der Früh länger schlafen. Nur ist es so, dass ab 3 Uhr in der Nacht der Körper wieder vermehrt Cortisol aussendet, quasi, um eben für die Früh wach zu werden. Also abnehmtechnisch ist das ganz schlecht, wenn man wenig schlaft.
Gibt es eine überzeugende und funktionierende Strategie gegen Fressattacken?
Fressattacken, das sind ja oft irgendwelche Emotionen. Also wir fühlen uns schlecht und bekommen deshalb jetzt irgendwie eine Fressattacke und wollen jetzt unbedingt uns besser fühlen und brauchen jetzt irgendwas. Da muss man halt schauen, was dahinter steckt. Ich meine, wir haben Sie vorher schon kurz angesprochen, was schon hilft, ist, dass man einfach Sachen isst, die den Blutzuckerspiegel jetzt konstant halten. Also wenn man jetzt sagt, man isst jetzt Lebensmittel, wo der Blutzuckerspiegel konstanter ist und man vermeidet diese Schwankungen, ist es auch schon mal besser.
Was wäre das beispielsweise?
Na, zum Beispiel Fleisch, Eier, Gemüse, Obst, Brot, also jetzt nicht solche Sachen wie zum Beispiel Chips, Schokolade oder so, wo wirklich der Blutzuckerspiegel raufgeht und dann wieder runter.
Aber das ist ja das Problem oder Teil des Problems. Also ich habe nachts eine Fressattacke, gehe zum Kühlschrank, da schlage ich mir ja nicht 5 Eier in die Pfanne und warte, bis die fertig sind, sondern dann gehe ich halt an die Chips oder an die Schokolade.
Ja, man muss irgendwie rauskommen aus dem. Oder wirklich so planen, dass man sagt, okay, man isst was und man isst jetzt die Schokolade als Nachspeise oder ich esse Mousse au Chocolat als Nachspeise, damit ich schon diese Süße habe, aber nicht als alleinige Mahlzeit quasi.
Wie ist oder wie wichtig, dieses zum Schluss gefragt, Frau Zachenhofer, ist sich selbst gegenüber nachsichtig zu sein bei Rückfällen?
Das ist ganz wichtig, weil wir quasi eben jedes Verhalten neu lernen müssen. Und wenn wir als Kinder gehen lernen, Fahrrad fahren lernen, dann ist es auch normal, dass man hinfällt und wieder aufsteht. Und genauso soll es sein beim Abnehmen. Also man hat jetzt mal einen Fehler gemacht, na und, ist ja nichts Schlimmes, mache ich einfach wieder normal weiter. Also das ist ganz wichtig, auch wie man mit sich selbst umgeht, dass man das einfach akzeptiert.
Dass man sich Fehler zugesteht, genau, und dann halt nochmal neu ansetzt.
Man lernt ja nur durch Fehler eigentlich.
Statt zu sagen, klappt bei mir sowieso nicht.
Genau, ja.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.